Passionswege.
In den Passionswegen erzählt uns heute Sylvie Mühringer von ihrem Leben mit schweren Depressionen. Mehrmals hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Sollten Sie sich gerade in einer Krise befinden, könnte ein solcher Bericht Ihre Situation verschlimmern. Hilfe finden Sie rund um die Uhr, kostenlos und anonym bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142. Die folgende Sendung hat Monika Fischer gestaltet.
Wir sprechen heute über ein noch immer tabuisiertes Thema, Suizid. Ich möchte diese Sendung Bernhard widmen. Bernhard war mein Nachbar. Er hat mit Anfang 20 Suizid begangen. Ich habe ihn einen Tag davor gesehen, vom Fenster aus. 30 Jahre später frage ich mich immer noch, was gewesen wäre, wenn ich das Fenster geöffnet und ihn angesprochen hätte und ob er dann heute am Leben wäre. Was wir sagen und tun können, um Menschen in einer Depression zu erreichen, das wird uns Sylvie Mühringer in dieser Sendung erklären. Sie leidet seit ihrer Jugend unter schweren Depressionen.
Irgendwann einmal bin ich in der Küche gesessen, habe zum Fenster hinausgeschaut und habe mich nicht mehr ausgekannt. Da war auf einmal ein Suiziddruck da und das kam so unerwartet, so ohne Anlass, kein Grund. Ich meine, man braucht keinen Grund dazu, aber so überhaupt von 0 auf 100 war das da. Dann bin ich da gesessen, habe zum Fenster hinausgeschaut und da ist dieser irrsinnige Druck gewesen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es geht einfach nicht mehr und ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Und da geht es nicht darum, dass man den Tod hat. Oder ich wollte nicht den Tod, sondern ich habe nur das, was war, nicht mehr ausgehalten. Ich wollte nur, dass das nicht mehr ist. Die ganzen Gedanken haben nur mehr darum gekreist, dass ich es nicht mehr aushalte. Die ganze diese Situation, ich habe mich wie in einem Nebel gefühlt und ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, da gab es überhaupt nichts, was ich nebenbei wahrgenommen habe, sondern einfach nur irgendwann dieser Druck, der wie eine Nebelglocke über mir gehangen ist und ich gewusst habe, das halte ich einfach nicht aus und das kann ich nicht.
Sylvie Mühringer hat mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen und ist unendlich froh, dass diese Versuche gescheitert sind. Seit vielen Jahren engagiert sie sich in der Suizidprävention.
Gerade deswegen engagiere ich mich in dieser Sache sowohl für die Suizidprävention als auch bei den Selbsthilfegruppen oder bei der Patientenvertretung für die Betroffenen, weil ich weiß, was ich manchmal gebraucht hätte oder was geholfen hätte und ich mir das wünsche bei jedem der Einzelne, den man damit erreicht, da ist schon geholfen.
Was vor allem hilft, ist eines, sagt Sylvie Mühringer, reden, reden und nochmal reden. Deshalb wollen wir das in dieser Stunde tun, darüber reden. Sylvie Mühringer wird uns erzählen, was sie sich in ihren Krisen gewünscht, was sie gebraucht hätte. Sie wird mit uns auch darüber sprechen, was der Suizid eines Menschen mit dessen Angehörigen macht. Und sie wird uns sagen, was für sie zum Lebensretter geworden ist. Jetzt gleich wird sie beschreiben, wie sich eine Depression für sie anfühlt, damit wir überhaupt begreifen können, worum es hier geht.
Ja, das ist so, ich habe mir nie vorstellen können, dass das jemals aufhört. Das ist so, aber auch, es fühlt sich alles etwas unbeweglich an, fast wie, ich habe das oft verglichen, wie als ob ich in Plexiglas eingegossen bin oder in so einem Sulz oder Gelee vielleicht ein bisschen wackeln kann, aber im Endeffekt mich ziemlich unbeweglich fühle. Und da braucht es wirklich von außen jemanden, der so lange daneben sitzen bleibt, bis das Gelee wegschmilzt. Oder hilft, das Gelee wegzutun oder einfach da ist, dass man nur weiß, man ist da nicht alleine. Und auch wenn man es eine lange Zeit sich nicht vorstellen kann, wenn da jemand daneben ist und ich höre eine Stimme, die sagt, es gibt andere Möglichkeiten. Du wirst es sehen. Wir werden welche finden. Und es gibt was anderes. Das ist irgendwie, man will ja nicht, dass es zu Ende ist. Aber wenn es überhaupt nichts anderes als nur dieses eine End vom Tunnel mehr gibt, ja, dann ist man wirklich darauf angewiesen, dass von außen jemand kommt und einfach nur sagt, hier ist wer. Oder wirklich sagt, was ist mit dir, ich mache mir Sorgen, und mich ganz direkt darauf anspricht. Weil oft ist es wie eine Erlösung, wenn jemand einem zum Reden einlädt oder auffordert.
Silvi Mühringer wird uns später ganz konkrete Tipps geben, was wir in so einer Situation sagen können und was wir nicht sagen sollten. Zuerst wollen wir ihre Geschichte hören. Aufgewachsen ist Silvi Mühringer in Wien, gut situiert, mit ihren Eltern und ihren zwei jüngeren Schwestern. In ihren Jugendjahren machen sich die Depressionen erstmals bemerkbar.
Es hat sich am Anfang eher durch körperliche Missstände oder körperliche Erkrankungen ausgedrückt. Also ich habe einmal mehr als die Hälfte eines Schuljahres versäumt, weil ich ständig krank war. Und dann war ich mit ungefähr 14 rum, so ein Jahr in Paris, und habe dort Schuljahrferien verbracht. Und habe dort auf einmal kennengelernt, die Dinge laufen anders, als ich das in Wien gewohnt war. Und ich bin auf einmal total stark und gesund und lebenssprühend da zurückgekommen. Und dann hat mich Wien wirklich fast erschlagen wieder. Naja, jeder hat so sein Schicksal. Ja, man nutzt ja nicht. Ja, es fußte eigentlich in familiären Ereignissen, die... Also eine nicht sehr glückliche Kindheit, obwohl ich gelernt habe, ich hatte eine glückliche Kindheit, das hat man mir immer erzählt. Und so nach 7, 8 Jahren bin ich drauf gekommen, dass es in meiner Kindheit und Jugend viel Entwertung, Misshandlung und Missbrauch gegeben hat.
Nach 7 oder 8 Jahren Psychotherapie, meint Silvi Mühringer. Sie beginnt mit der Therapie, als sie Anfang 30 ist und kurz vor ihrer Hochzeit steht. Davor hat sie ihren Zustand als gegeben hingenommen.
Ich habe auch lange nicht erkannt, und damit finde ich mich in bester Gesellschaft mit vielen anderen Betroffenen, die eigene Befindlichkeit, die eigene psychische Gesundheit. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das überhaupt zu hinterfragen. Weil ich keinen Vergleich hatte, wie es anderen geht. Ich habe nur gemerkt, wie es mir geht. Also so tagelanges Dauerweinen manchmal. Ich habe nicht gewusst, dass das andere nicht haben und dass das auch ein Symptom einer Erkrankung ist. Das hat sehr, sehr lange gebraucht, bis es dann eine Diagnose gab.
Silvi Mühringer versucht das erste Mal, sich das Leben zu nehmen und schämt sich danach so sehr, dass sie niemandem davon erzählt. Dabei hätte es ihr gut getan, darüber zu reden. Nach 10 Ehejahren lässt sich Silvi Mühringer scheiden und stürzt danach in eine tiefe Krise. Das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann ist schwierig. Die gemeinsame Tochter leidet massiv unter der Situation, vor allem seit ihr Vater eine neue Freundin hat und deren Tochter mit ihr um die Gunst ihres Papas konkurriert. Silvi Mühringer sucht für ihre kleine Tochter und für sich ein Stückchen heile Welt und zieht mit ihr in einen kleinen Ort im südlichen Niederösterreich.
Ich bin dort hineingefahren, also da die Mariazeller Bundesstraße und einen Stückel weit auf die Seite. Und dann gibt es ein kurzes Tunnel, wo man in ein Tal hineinfährt. Und über 20 Jahre später, es ist mir jedes Mal, wenn ich durch dieses Tunnel gefahren bin, so gegangen, wie als Kind, wo ich Märchen gelesen habe, und dann ist dieses Märchental ein Kessel versteckt hinter einem Berg, und das habe ich mir jedes Mal gedacht, das ist Märchenland. Und das hat auf mich gewartet und das hat mich in Empfang genommen. Der Ort heißt St. Egid, und Egid, die Egide, ist ja der Schutz, und ich bin mir dort wirklich wie beschützt vorgekommen. Ich habe mir dann dort ein wunderschönes Jugendstilhaus gekauft mit der Garten war direkt am Bach, mit einem Zugang zum Bach. Das heißt, da bin ich stundenlang gesessen und habe wirklich Seele baumeln lassen und dort nur mehr Regeneration, Rekreation, gesund werden irgendwie auch den, und dann auch, weil ich dort natürlich nicht mehr arbeiten konnte, für mich den, zwar einen finanziellen ziemlichen Rückschritt gehabt, aber den Luxus gespürt, die ganze Zeit mit meinem Kind verbringen zu können.
Die Idylle in dem malerischen Ort, das schöne Haus, der herrliche Garten am Bach und ihre neue Beziehung bewahren Sylvie Möhringer aber nicht vor der Depression.
Naja, ich habe insgesamt, um das jetzt kurz zu machen, 3 Aufenthalte auf der Psychiatrie hinter mir, weil die Depressionen so heftig waren. Und ich wusste nicht, dass das Depressionen sind. Ich habe mir da draußen wieder eine Therapeutin suchen wollen. War aber nicht einfach, weil dort gibt es so gut wie niemanden. Und dann habe ich endlich eine am Telefon erreicht und die gesagt, na ja, in den nächsten 3, 4, 5 Monaten wird es schon einen Platz geben. Und ich war da mal eben gesagt, ja, wenn es mich dann noch gibt, okay, aber mir gedacht, das überstehe ich nicht. Und die hat irgendwie diese Dringlichkeit erfasst und hat gesagt, wissen Sie was, Sie kommen nächste Woche zu einem Erstgespräch einmal vorbei. Und dieses nächste Woche, das war nicht einmal eine Woche, habe ich mir gedacht, okay, das schaffe ich auf jeden Fall. Und die hat mir dann zugeredet und hat gesagt, Sie, lassen Sie sich helfen, lassen Sie sich einmal für ein paar Wochen stationär wo aufnehmen. Und auch das, wenn man sich nicht vorstellen kann, was das ist, das habe ich heftig abgewehrt, weil ich mir gedacht habe, Psychiatrie, das ist ja, einer flog übers Kuckucksnest oder sowas in diese Richtung. Es ist ja ganz anders in Wirklichkeit. Das erste Mal war ich in Eggenburg im Waldviertel und das war keine Psychiatrie in dem Sinn, sondern das war eine psychosomatische Abteilung. Damals eine der ersten in Österreich und das hat mir wirklich, wirklich gut getan. Ich habe da viel gelernt, auch wie man, was man selber machen kann. Dort wurde eine wirklich ordentliche Diagnose, also habe ich viel diagnostische Stationen durchlaufen, um sich einmal anzuschauen, was ist Fakt und auch die entsprechende Medikation einzuführen. Weil das ist ja das nächste Vorurteil. Psychopharmaka, da hört man ja nur, das verändert den Menschen, das macht einen Zombie aus dir und diese ganzen Dinge, die zwar nicht fundiert sind, aber wo man so ein bisschen was hört und da die Ängste hat. Ich sage halt, wenn ich mir den Fuß breche oder so irgendwas am Gehapparat habe, dann nehme ich sehr wohl einen Stock so lang, bis ich wieder normal gehen kann. Das ist eine Krücke, eine Hilfe. Und das ist eine der Hilfen, die jeder gut annehmen sollte, weil sie die meisten sind. Also abhängig machen sie gar nicht, sie verändern auch nicht. Sie sind eine leichte bis mittlere Unterstützung als eine von mehreren Schienen, die man fahren kann, um da wieder, dass es einem besser geht oder dass man gesund wird.
Sylvie Möhringer musste erst lernen, Hilfsmittel anzunehmen. Aus Eggenburg kehrt sie gestärkt und gut gerüstet für eine nächste Krise nach Hause zurück und wird gleich auf eine harte Probe gestellt.
Ich hatte inzwischen geheiratet und wie ich zurückgekommen bin, bin ich drauf gekommen, mein Mann ist fremdgegangen. Und das macht halt irrsinnig viel mit einem. Das dauert lange, bis man mit solchen Dingen umgehen kann. Und ich habe mir für mich nur gedacht, das war dieser Aufenthalt dort auf dieser Station, das war sehr schmerzhaft oft. Und ich habe da wirklich aktiv mitgearbeitet an mir, dass ich aus dem herauskomme. Und dann habe ich mir gedacht, und ich lasse es nicht zu, dass irgendwas, und wenn es auch der eigene Mann ist, mir das wieder kaputt macht. Sondern ich möchte mir das behalten und ich muss halt einfach mein Umfeld oder den Umgang miteinander oder was auch immer. Und wir haben da sehr viel probiert und ich habe also dann eine für mich sehr gut gangbare Lösung gefunden. weil ich gesagt habe, ich falle nicht sehenden Auges in das zurück, sondern ich habe jetzt viel gelernt und das wende ich an, um den Kopf oben zu behalten.
Das gelingt Sylvie Mühringer. Aber irgendwann kommt die Depression mit Macht wieder. Und noch etwas macht sich bemerkbar.
Bei mir ist zu einer ordentlichen Depression, da gehört auch dazu eine Persönlichkeitsstörung. Das ist ein hässliches Wort. Ich habe auch Brauch gebraucht, bis ich das an mich heranlassen konnte. Und zwar eine vom Borderline-Typ. Ich bin Borderlinerin. Nicht so klassisch, wie man das kennt, mit Ärmeln, Arme aufschneiden oder so, sondern das ist eigentlich eine Sache, wo man, oder eine Persönlichkeitskonstitution oder Struktur, wo man die eigenen Grenzen nicht sieht, nicht setzen kann oder schwer wahrnehmen kann und das erst lernen muss und vor allem mit Beziehungen Probleme hat. Also es ist entweder zu viel oder zu wenig, aber so eine, ich sage schon wieder das Wort normal, das eigentlich nicht, das ein Tabuwort sein sollte, aber in einem lebensnahen Verhältnis, die etwas zu leben, ja, mit Aufs und Abs, aber nicht so total extrem so. Und das war eben immer mein Problem und kaum hat's Beziehungsschwierigkeiten oder Beziehungsabbrüche gegeben, bin ich in Riesenlöcher gefallen und habe damit nicht gescheit umgehen können. Ich habe eine Zeit lang dann zwei Beziehungen so halbwegs überdacht und irgendwann einmal, da war noch doch die Pubertät meiner Tochter dabei und ich wusste schon, ich bin Borderlinerin und wie die ticken und was da die Gefahr ist. Und meine Angst war eigentlich, dass ich irgendwann einmal zu so einem drastischen Beziehungsabbruch, zu dem man als Borderliner ja neigt, dass ich da bei meiner Tochter gegenüber mal auf die Idee kommen könnte. Und das wäre ein Horrorszenario gewesen. Und ich habe mir gedacht, ich muss blitzartig was machen, damit ich da wieder in ein gesundes Fahrwasser komme.
Sylvie Mühringer holt sich Hilfe. Die bekommt sie diesmal auf der psychiatrischen Abteilung des Landesklinikums Mauer bei Amstetten.
Und ich bin wirklich ein Fan und eine ich halte ein Plädoyer für Mauer. Es ist erstens einmal eine Top-Klinik, die haben was drauf und es ist so schön. Es sind lauter Jugendstil-Pavillons, ein riesengroßes Gelände, also Waldstücke dabei, Park, wenn man da weitergeht, immer wieder kommt ein versteckter Pavillon, eine entzückende Jugendstilkirche. Also allein, dass dort spazieren gehen kann, einem schon gesund machen, das hat mir wirklich gut getan. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Die haben mich auch medikamentös viel besser und feiner noch einstellen können. Und ich habe damals gesagt, Suizidgedanken seit einiger Zeit nicht mehr. Es waren eher so die Aggressionen oder die Autoaggressionen. Aber Suizid war kein Thema zu dem Zeitpunkt.
Etwa 10 Wochen verbringt Sylvie Mühringer in Mauer. Es geht ihr sehr gut, als sie an einem Oktobertag zurückkehrt in ihr schönes Haus in St. Egid.
Und irgendwann einmal bin ich in der Küche gesessen, habe zum Fenster hinausgeschaut und habe mich nicht mehr ausgekannt. Da war auf einmal ein Suiziddruck da. Und das kam so unerwartet, so ohne Anlass, kein Grund, ich meine, man braucht keinen Grund dazu, aber so überhaupt von 0 auf 100 war das da. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte vorher, vor meinem ersten Psychiatrieaufenthalt, habe ich einmal eine alte Neurologin und Psychiaterin, bei der war ich, und die hat das damals irgendwie, meine Suizidalität erkannt und hat mir etwas, was mir sehr zu denken gegeben hat, mitgegeben. Sie hat gesagt, ein Kind oder ein Angehöriger, besonders das eigene Kind, kann nicht damit leben oder umgehen, wenn sich das Elternteil das Leben nimmt. Weil was bleibt bei dem Kind, war immer diese Frage, ich bin nicht genug geliebt worden. Hätte sie mich genug geliebt, dann wäre sie bei mir, wegen mir dageblieben. Und damals habe ich, obwohl ich nicht gewusst habe, wie das umsetzen wäre, die Entscheidung getroffen, Suizid kommt für mich nicht in Frage, weil ich nicht möchte, dass meine Tochter in so eine Situation kommt, da ihre Mutter irgendwie nach einer sich suizidiert habenden Mutter überzubleiben. Das heißt, auf der einen Seite habe ich gewusst, diese Entscheidung habe ich getroffen und das, da fährt die Eisenbahn drüber, das ist so. Und auf der anderen Seite, nur bitte, was machst denn da? Dann bin ich da gesessen, habe zum Fenster hinausgeschaut und da ist dieser irrsinnige Druck gewesen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es geht einfach nicht mehr und ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Und da geht es nicht darum, dass man den Tod hat. Oder ich wollte nicht den Tod, sondern ich habe nur das, was war, nicht mehr ausgehalten. Ich wollte nur, dass das nicht mehr ist. Ich habe mir auch nicht überlegt, was ich und wie ich es mache. Ich habe nur gewusst, dass es halte ich nicht mehr aus, es geht nicht mehr. Die ganzen Gedanken haben nur mehr darum gekreist, dass ich es nicht mehr aushalte. Die ganze diese Situation, ich habe mich wie in einem Nebel gefühlt und ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, da gab es überhaupt nichts, was ich nebenbei wahrgenommen habe, sondern einfach nur irgendwann dieser Druck, der wie eine Nebelglocke über mir gehangen ist und ich gewusst habe, das halte ich einfach nicht aus und das kann ich nicht.
Aber dann erinnert sich Silvi Mühringer an eine Strategie, die sie Jahre zuvor erfolgreich angewandt hat, um mit dem Rauchen aufzuhören.
Da habe ich irgendwann einmal so einen Satz aufgefangen, nur für heute. Und das habe ich einmal auch erfolgreich angewendet beim Rauchen aufhören, wo ich gesagt habe, nur diese eine Zigarette jetzt, die brauche ich nicht, auf die ich so lange gezählt habe. Die zweite, dritte dahinter, da ist überhaupt kein Thema, das interessiert mich nicht. Sondern diese eine, die jetzt kommt, auf die ganz kurzfristig, auf die eine konzentriere ich mich und versuche dieses Gefühl in mir zu erzeugen, dass ich die nicht brauche, dass ich auf die gerne verzichten kann. Weil die übernächste, wenn ich die eine gerade bewurzel, ist die drauf folgende, wurscht, ist kein Thema. Und so ähnlich habe ich es gemacht mit dem. Da bin ich dann beim Fenster hinausgeschaut und da war eben der Bach und eine Brücke und viel Gesträucher und Natur und so. Und ich habe mir nur gedacht, eine Stunde, noch diese eine Stunde halte ich durch. Die Stunde hat 60 Minuten, da habe ich genug zu tun, diese Stunde durchzuhalten. Diese Stunde, die halte ich auf jeden Fall durch. Die nächste ist schon wurscht. Und ja, dann, das hat, ich glaube, 5-6 Wochen gedauert, es hat lang gedauert. Das ist ein Marathon, das schwör's Ihnen, das ist wirklich. Und dann wurde es schlimmer und dann habe ich mir gedacht, eine halbe Stunde halte ich noch durch. Diese halbe Stunde noch. Und dann waren es Viertelstunden. Und dann habe ich mir gedacht, mehr als Viertelstunden kann ich nicht mehr runtergehen. Dann habe ich weiter diese Viertelstunden gezählt und die nächste Viertelstunde und wieder eine Viertelstunde. Und auf einmal war es weg. So plötzlich, wie das angefangen hat, so plötzlich war das dann weg. Ich habe es natürlich in dieser Situation verabsäumt gehabt, zum Facharzt zu gehen oder zu einer Therapeutin. Ich habe mich dann nur mehr zu Hause eingegraben und habe gar nichts mehr. Aber später habe ich das dann dem Facharzt erzählt und er hat gesagt, nee, das sind offensichtlich Auswirkungen von einer Medikamentenumstellung. Hätten sie was gesagt, da hätten wir dann so leicht helfen können damit. Er hat gesagt, ja, aber und darum verstehe ich das, weil ich das selber erlebt habe, so gut, dass man, das nennt man suizidale Einengung, wo man wie in einem Tunnelblick nichts anderes rundherum mehr wahrnimmt und auch dadurch keine anderen Ideen mehr bekommt, als sich nur mehr auf dieses Thema zu konzentrieren. Und das wird halt immer enger, enger, enger. Und da ist das Umfeld gefordert. Also wenn ich zum Beispiel bei irgendwem mitkriege, der igelt sich ein oder der ist irgendwie, dann spreche ich den einfach ganz direkt darauf an. Wenn mich jemand darauf angesprochen hätte, das hätte wirklich wäre wie ein Türöffner gewesen oder wie als ob man was Angestautes, so ein Wehr hochgezogen hätte, dass das irgendwie dieser Druck abfließen kann.
Was können wir sagen zu jemandem, dem es so schlecht geht, dessen Zustand wir vielleicht überhaupt nicht verstehen? Silvi Mühringer schlägt Folgendes vor.
Da kann man zum Beispiel sagen, du, immer bei sich selber bleiben. Ich habe den Eindruck, oder ich mache mir Gedanken um dich. Ich habe Sorge, dass du dir was antun könntest. Oder ich habe Sorge um dich, geht es dir nicht gut. Oder erzähl mal, ich habe den Eindruck, du brauchst Hilfe oder ein Gespräch. Ich kenne sowas. Oder einfach nur, nicht du bist so und so, sondern ich mache mir Sorgen oder ich möchte gerne mit dir reden oder ich habe Gedanken, dass mit dir was sein könnte. wenn jemand das abwehrt, dann hat man es zumindest versucht. Aber ich würde dann dranbleiben und einfach sagen, komisch, ich habe immer noch so ein merkwürdiges Gefühl, ist alles in Ordnung? Ich mache mir wirklich konkret Sorgen, hast du vor, dir was anzutun? Ganz direkt darauf ansprechen, weil in dem Moment, wo etwas ausgesprochen ist, verliert es diese Spannung und diesen Druck. Das macht dem anderen auch ganz leicht, öffnet ihm die Möglichkeit, entweder nur ja oder mit dem Kopf zu nicken oder in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Und wenn ich dahinter bleibe und sage, aber wirklich, du ernsthaft, ich mache mir schon seit einer Zeit oder ich mache mir wirklich Gedanken oder es bedrückt mich der Gedanke, du könntest hier was antun. Bitte red mit mir und sag mir, ob da was dahinter ist. Weil damit zeige ich dem anderen auch, dass es mir um ihn geht, dass er niemandem egal ist, sondern dass es einfach dem Umfeld auffällt, dass es dem Umfeld wichtig ist, weil auch das nimmt man nicht mehr wahr, wenn man in diesem Tunnel ist.
Ansprechen, was wir wahrnehmen, nachfragen, dranbleiben und dem Menschen, der so strudelt und taumelt, sagen, du bist mir wichtig und ich bin für dich da. Silvi Mühringer wird uns nachher auch noch raten, was wir in so einer Situation nicht sagen sollen. Vorher rollen wir ihre Lebensgeschichte weiter aus. Silvi Mühringers Tochter beginnt, sich die Arme zu ritzen und sich auf andere Weise selbst zu verletzen. Sie malt erschreckende Bilder und schreibt darunter Sätze wie »Ich will den Tod«. Letztendlich verbringt sie einige Monate auf der Kinderpsychiatrie im Wilhelminenspital.
Das sind wirklich Sachen, wo ich manchmal am Rand meiner Kräfte war, aber interessanterweise in dem Moment, wo ich wusste, ich muss fürs Kind da sein oder die braucht mich jetzt, weil wenn ich sie verlasse, da war kein Suiziddruck, weil ich da genug zu tun und zu organisieren und zu machen hatte. Vielleicht auch eine, weil ich eine Aufgabe gesehen habe. Ich habe so gespürt, dass sie immer mit dem Tod auch liebäugelt oder mit dem sich extrem verletzen zu wollen oder vielleicht auch kein Gespür dafür haben, wie viel darf sie sich verletzen, wann geht es letal aus. Und ich ein paar Mal war ich knapp davor, in ihrem Tagebuch zu lesen, weil das für uns immer, man hat eben gesagt, wurscht, was du irgendwo liegen lässt, ich schaue es mir nicht an. Das hat einfach mit dem Respekt vor der Persönlichkeit des anderen zu tun, dass sie so viel Vertrauen haben kann, dass sie ihre persönlichsten, intimsten Sachen liegen lassen kann und einfach weiß, ich schaue da nicht hinein. Nur ich habe mit mir ein paar Mal gerungen, wo ich mir gedacht habe, wenn es wirklich darum geht, im letzten Moment mein Kind noch von irgendwo rauszureißen, würde ich sogar diesen Vertrauensbruch begehen. Ich bin so froh, dass es nicht notwendig war. Ich glaube, dass ich es gemacht hätte. Aber das ist Gott sei Dank gut gegangen. Ich glaube, dass ich wirklich viel Glück hatte, dass da, ja, das haben wir Gott sei Dank überstaucht.
Die Tochter ist mittlerweile knapp 30. Sie lebt ihr Leben, hat einen Job, eine Beziehung und ein gutes Gespür dafür entwickelt, in welchen Situationen sie sich besser therapeutische Begleitung holt. Sylvie Mühringer ist sehr dankbar dafür, dass es ihrer Tochter gut geht. Was es bedeutet, wenn sich das eigene Kind das Leben nimmt, hat sie durch ihren letzten Lebenspartner erfahren. Er ist vor 1,5 Jahren verstorben. Sylvie Mühringer erinnert sich noch gut daran, wie er seine Tochter ihr gegenüber zum ersten Mal erwähnt hat.
Ganz am Anfang hat er mir erzählt, er hatte eine wunderbare Tochter, die mit 18 auf tragische Weise verstorben ist. Ein Thema, über das er noch nichts erzählen möchte. Das habe ich natürlich einmal akzeptiert. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, meine war gerade damals knapp vor dem 16. Geburtstag, also 16. Seine ist mit 18 verstorben. Ich habe mir gedacht, da müssen wir auf jeden Fall reden drüber. Und ich möchte einfach wissen, erstens einmal, was ist passiert? Und zweitens einmal, wie kann jemand, der sagt, ich habe meine Tochter auf tragische Weise verstorben, wieder eine Tochter, Stieftochter bekommen, die jetzt dann auch in dieses Alter kommt? Wie? Und das macht mit jedem was. Na gut. Es hat sich dann herausgestellt, sie hat sich das Leben genommen. Er hat erzählt, er hat früher viel auch außerhalb von Wien gearbeitet, in anderen Bundesländern oder auch in anderen Staaten als IT-Profi. Und hat aber viel erzählt von gemeinsamen Radausflügen mit der Tochter und was er mit der Tochter unternommen hat. Das hat sich für mich so angehört, als ob das ein sehr enges, nicht nur von seiner Seite aus, sondern auch von der Tochter aus, ein sehr enges Vater-Tochter-Verhältnis war. Dazu auch seine Erzählung, dass sie ihm dann zu ihm gezogen ist. Er hat auch erzählt, sie hat früher schon psychische Probleme anscheinend seit der frühen Pubertät gehabt, war auch ein paar Mal auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Suizidalität scheint ein großes Thema gewesen zu sein.
Der Suizid seiner Tochter stürzte Sylvie Mühringers Partner in einen tiefen Abgrund, aus dem er nie ganz herausfand.
Er hat mir erzählt, er kann sich an nicht mehr sehr viel erinnern dann. Er war 3 Jahre dann weg vom Fenster und hat sich nur mehr in den Alkohol gestürzt, weil er nichts mehr um sich herum wahrnehmen wollte. Und er hat auch erzählt, dass er die Wohnung, die er mit der Tochter bewohnt hatte, verlassen hat, so wie sie war, nichts mitgenommen hat, außer glaube ich eine Jacke von ihr und so, und alles andere dort gelassen hat und dann 3 Jahre immer geschaut hat, dass er möglichst betrunken oder stockbetrunken ist, um nichts mehr mitzukriegen. Und dann hat er erzählt, er hat sich nach 3 Jahren selbst dann in Ips eingewiesen auf der Entzugsstation. Und er hat gesagt, dadurch, dass er sehr lange getrunken hat, Alkoholiker bleibt man sein Leben lang, auch wenn man dann abstinent ist. Es gab auch ein paar Rückfälle. Und bei diesen Rückfällen, das war für mich so erschreckend. Ich war überrascht davon, so viel Promille konnte er gar nicht haben, dass er nicht trotzdem sehr gut verständlich und flüssig und eloquent sprechen konnte, reden konnte. Ich habe ihn oft gefragt, wie er mit dem Tod seiner Tochter umgeht. Er hat gesagt, ja, das ist alles, das kann man bewältigen, das macht man alles im Kopf und das geht schon. Das muss man alles vom Kopf her angehen. Techniker, ITler, Kopfmensch, das macht man alles vom Kopf aus. Und das kam auch sehr überzeugend rüber. Außer es war durch eine gewisse Promillegrenze irgendeine selbst erschaffene Barriere ausgeschaltet. Da habe ich dann gesehen, der hat gelitten wie ein Hund. Da hat er immer nur den Namen seiner Tochter gesagt, ja und das und sie. Und ich habe mir gedacht, das ist null, null ist von dem verarbeitet, null ist von dem bewältigt. Er hat auch oft gesagt, Er hat gewusst, dass die Gefahr sehr hoch ist. Er hat gewusst, dass er es nicht, wenn sie es will, wird er es nicht verhindern können. Es kann sein, dass er es zweimal verhindert. Es kann sein, dass er es 10-mal verhindert oder es kann sein, dass er es 20-mal verhindert. Wenn sie es wirklich konsequent möchte, wird er es einmal nicht verhindern können. Das war ihm vom Kopf her klar. Nur vom Bauch und vom Gefühl her ist es einfach dieser verletzte Elternteil, der das nicht überwinden kann, dass sein Kind, das bei ihm gelebt hat, sein Leben beendet hat. Das war für mich, mir kommen jetzt noch die Tränen, wenn ich daran denke, das war für mich schlimm, es praktisch so durch die zweite Hand mitzuerleben. War wirklich brutal zum Anschauen. Und man kann nichts machen. Vor allem, man kann es nicht heilen. Es ist nicht, wo man sagt, es wird besser im Laufe der Zeit. Es wird es nicht.
1212 Menschen haben in Österreich im Jahr 2023 Suizid begangen. Das geht aus dem jährlichen Suizidbericht des österreichischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hervor. Die Zahlen für 2024 wird die Statistik Austria voraussichtlich im Juni veröffentlichen. Die Angehörigen dieser 1212 Menschen werden ihr Leben lang eine nie verheilende Wunde in sich tragen. Und die meisten von ihnen werden still leiden. Silvi Mühringer berichtet, was ihr ein Mann erzählt hat, dessen Sohn sich das Leben genommen hat.
Er hat vor allem erzählt, wie es ihn erschüttert hat, dass viele, viele Leute, die davon gehört haben, auf ihn zugegangen sind und ihm gesagt haben, bei mir ist das in meiner Familie, in meinem Freundeskreis war das auch, aber bitte erzähl es niemandem. Also immer dieses Tabuisieren, als ob sich ein Hinterbliebener dafür entschuldigen müsste oder schuldig fühlen müsste.
Dass solche Schuldgefühle aufkommen, sei normal, sagt Silvi Mühringer.
Wenn sich aus dem Freundes- oder Familienkreis jemand in der Früh irgendwann verabschiedet und dann Suizid begeht, dann die meisten denken dran, naja gut, habe ich ihm noch freundlich genug angeschaut oder war das irgendwie zu harsch? Oder, das sind die normalen Überlegungen, die kommen und ich finde, das ist auch gut, dass man das zulässt. Ich möchte wirklich eine Lanze brechen dafür, dass man mit diesem Thema ganz offen umgeht, weil es ja zum Leben dazugehört. Tod gehört grundsätzlich zum Leben dazu und der Suizid, es gibt andere Ausdrücke dafür, die alledem nicht gerecht werden. Also wenn sich jemand das Leben nimmt, das passiert viel öfter, als man das eigentlich wahrhaben möchte. Und das passiert mindestens so unvorbereitet wie sonst ein Todesfall, wenn nicht unvorbereiteter. Sowas kann man sich nicht vorbereiten. Umso besser ist es, wenn man Beispiele hat davor, da hat jemand offen darüber gesprochen oder dort habe ich was gelesen, das passiert im Leben und da ist keiner schuld oder da kann man nicht und vor allem nicht nach Gründen suchen, sondern das ist einfach ein Ereignisverlauf, der sehr, sehr tragisch ist und bevor ich jetzt immer viel Zeit drauf verwende, das auseinander zu glauben, was kann die Ursache gewesen sein oder was hätte ich verhindern können oder wie hätte ich vielleicht etwas machen können, das ist meistens sowieso sinnlos, würde ich eher dafür plädieren, diese Zeit und Energie aufzuwenden, den Hinterbliebenen, für die Hinterbliebenen da zu sein und denen Angebote zu machen.
Unterstützung finden Angehörige zum Beispiel in Selbsthilfegruppen, wo sich Menschen treffen, die Ähnliches erlebt haben. Nähere Infos dazu finden Sie auf radioklassik.at im Artikel zu dieser Sendung. Was den Angehörigen noch helfen kann, sagt uns Silvi Mühringer jetzt. Sie greift dabei wieder die Erfahrungen jenes Vaters auf, dessen Sohn Suizid begangen hat.
Er hat auch gesagt, was geholfen hat, nämlich unter anderem, dass die Familie ist ganz eng zusammengerückt. Und dass zum Beispiel einer seiner Onkeln gekommen ist und ihnen einfach einen Riesenhefensuppe vor die Tür gestellt hat. weil du da wie in einer, weil du da wie paralysiert bist. Man weiß nicht, wie die Zeit abläuft, ob gerade viel Zeit oder wenig Zeit vergangen ist. Da ist man wie in einer Schockstarre und vergisst auch die alltäglichen Bedürfnisse des Lebens. Zum Beispiel, dass man essen muss, dass man trinken muss, dass man schlafen muss. Ja, dass man einfach auch Menschen braucht, die dann dranbleiben und wenn sie sich 15 Mal oder 20 Mal zurückgestoßen fühlen, dass er sagt, nein, ich brauche dich nicht, nein, es ist nicht, einfach nur sagen, ich bin da und die auch akzeptieren, der kann vielleicht gar nicht reden oder der ist einfach nur, der kriegt nur mit, da ist wer. Meistens wissen sie, wer das war, aber oft nicht einmal mehr, es war wer von der Familie. Das ist wirklich wie eine fast tödliche Wunde für die Hinterbliebenen.
Es war das Wissen um diese Wunde, das Silvi Mühringer die Kraft gab, sich für das Leben zu entscheiden. Davon hat sie schon erzählt, als sie uns beschrieben hat, wie sie sich in dieser Nebelglocke befand und von Stunde zu Stunde gelebt und so überlebt hat. Sie betont es hier noch einmal, denn diese Botschaft ist ihr wichtig. Sie kann auch für andere zum Lebensretter werden.
Wenn Sie es auch nicht betrifft, reden Sie so oft wie möglich darüber, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das nicht machen darf, weil jeder hat einen Angehörigen. Und am allerschlimmsten wäre es für die Kinder, weil kein Angehöriger kann damit leben, dass jemand, obwohl es diesen Angehörigen gibt, der ihn liebt, der für ihn gerne etwas getan hätte, dass der trotzdem gegangen ist. Und vor allem, das ist nichts, was leichter wird oder was schwächer wird, dieser Schmerz, sondern das ist eine Wunde, die bleibt offen. Das war für mich das Lebensrettende, das habe ich einmal von einer alten Ärztin gehört, die mir das gesagt hat. Und das hat für mich diesen berühmten inneren Schalter umgelegt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mich entschieden. Ich will ums Verrecken, Entschuldigung, der Verrecken, das ist in dem Zusammenhang, ja, aber ich will nicht auf gar keinen Fall, dass meine Tochter das erleben muss oder mit so einer Wunde leben muss.
Ob ein Mensch vorhat, sich das Leben zu nehmen, kann man leider oft nicht erkennen. Aber es gibt Warnsignale. Wenn sich ein Mensch immer mehr zurückzieht und es schwieriger wird, ihn zu erreichen. Wenn er die Freude an Dingen verliert, die er immer gerne gemacht hat. Wenn er verzweifelt, ängstlich oder hoffnungslos wirkt, die eigenen Werte in Frage stellt, wenn sein Handlungsspielraum immer kleiner wird. Wenn ein Mensch in einer Krise steckt, zum Beispiel eine Trennung hinter sich hat, eine schlimme Diagnose bekommen oder seine Arbeit verloren hat. Oder wenn ein Mensch den Suizid mehr oder weniger konkret ankündigt, etwa durch Sätze wie »Ich will nicht mehr« oder »Alles ist sinnlos«. Und dann gibt es noch ein deutliches Warnsignal.
Eine Geschichte, wo man absolut hellhörig werden kann und sollte, wenn man bei jemandem eine Zeit lang merkt hat, der zieht sich zurück, der wird ein bisschen merkwürdig und ich hätte ihn schon fast fragen wollen, hast du vor, dir was anzutun, weil ich das Gefühl gehabt habe, da stimmt was nicht. Und auf einmal blüht der Mensch auf, wird gelassen, locker, verschenkt ein paar Sachen und ist wie, als ob eine Last von ihm abgefallen ist. Das kann sehr oft ein Zeichen dafür sein, dass jetzt der Entschluss gefallen ist, ich mache es. Oft ist es der Gedanke und die Planung und das ist am Anfang recht vage und kann dann konkreter werden. Aber wenn ein Mensch sich dann wirklich dazu entschieden hat, ich mache es, dann steht ein Zeitpunkt fest, dann steht vielleicht der Ort oder die Art fest und dann werden die letzten Dinge geregelt. Dann besuche ich noch wen und dann ist aber keine Last, weil dann weiß ich, wie es weitergeht. Und dann verschenke ich Dinge. Also wenn da ganz plötzlich so ein Hoch zu bemerken, ist, bitte nachfragen. Bitte, bitte nachfragen. Oder sagen, bitte, du bleibst in meinem Leben und du stillst dich nicht aus meinem Leben fort. Jemandem auch zu sagen, wie wichtig du für mich bist oder dass ich dich in meinem Leben haben möchte oder muss, und direkt nachfragen.
Und weil uns das Nachfragen bei jemandem, der scheinbar nicht angesprochen werden will, so schwer fällt, gibt uns Sylvie Mühringer noch einmal Tipps aus ihrer Perspektive.
Mir hätte geholfen, wenn jemand unaufgefordert auf mich zukommt und mir mehrmals nachdrücklich anbietet, ich bin da, du kannst mit mir reden, oder mir auch sagt, ich mache mir um dich Sorgen, ich habe Angst, dass du dir etwas antun kannst, oder kann ich was für dich tun, oder komm, machen wir miteinander einen Spaziergang, oder mir den Blick in irgendeine andere Richtung gelenkt hätte. Zum Beispiel, wir gehen miteinander nur 5 Meter und setzen uns auf ein Bankerl und da schau dir jetzt an, beschreib mir, also irgendwas, die Gedanken vielleicht auch umleiten und fordern. Ich hätte gerne mit jemandem besprochen, welche Farbschattierungen von Grün sehe ich in diesem Busch. Weil damit sind meine Gedanken von dem einen weg und auf etwas anderes gerichtet oder fokussiert. Das hätte zum Beispiel gut geholfen.
Es gibt auch Dinge, die wir zu einem Menschen in einer psychischen Krise nicht sagen sollten.
Grundsätzlich würde ich sagen, es ist wichtig zu verstehen, eine psychische Erkrankung ist etwas anderes, als wenn sich jemand depressiv oder unglücklich fühlt oder Liebeskummer hat zum Beispiel. Es gibt also das Glückliche und Unglücklichsein ist etwas, was ja zum Leben dazugehört. Es kann aber auch sein, dass das krankhaft wird. Und da wäre für die Angehörigen wichtig zu wissen, es dann nicht zu banalisieren. Oder es gibt ein paar Killersätze. Man soll nicht sagen, geh bitte reiß dich zusammen. Weil das kann der nicht. Wenn es eine depressive Erkrankung ist, kann der das nicht. Oder, das hat jeder schon einmal gehabt, oder so schlimm ist das nicht. Das transportiert dem Erkrankten auf der einen Seite, ich nehme dich nicht ernst. Ich meine, du bist faul oder du bist bequem oder du solltest dich eben dieses berühmte zusammenreißen. Oder ich glaube dir nicht. Man kann ohne weiteres sagen, ich verstehe es nicht, was mit dir ist, ich sehe aber das, was mit dir ist, und es macht mir Sorgen. Oder ich mache mir Gedanken drüber. Da muss man nicht ganz groß irgendwie, sondern einfach nur auch eingestehen, ich weiß ja nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was dir helfen könnte. Oder ganz direkt nachfragen, soll ich irgendwo schauen, dass ich für dich eine Hilfe finde? Oder einen Gesprächspartner finde? Ich meine, es kommt darauf an, wie jemand gestrickt ist. Mir persönlich wäre es wahrscheinlich, hätte es ein guter Anstoß, hat eine Hilfe gewesen, wenn mir jemand 2, 3 große Blocks oder Notizbücher herlegt mit einem Stift und sagt, schreib, fang an zu schreiben, schreib eine Art Tagebuch oder Notizen oder so, dass man das irgendwie was rauslässt. Weil alles, was einmal gesagt oder geschrieben ist, ist schon ein kleiner Brocken, der nicht mehr alleine auf einem selber pickt. Einer will vielleicht malen oder keine Ahnung, oder braucht einen Boxsack, wo er hintrischt. Ich weiß es nicht, es gibt so viele. Aber ich würde sagen, der Angehörige nicht wegschauen. Und wenn man wahrnimmt oder feststellt, da hat sich eine längere Zeit jetzt schon etwas so merklich verändert, nachfragen, gerne auch sagen, da bin ich weit überfragt, da habe ich keine Ahnung, da braucht man einen Fachmann. Da gehen wir einfach zum Beispiel abklären. Das ist ja für alle hilfreich. Das kann für den Betroffenen hilfreich sein, zu wissen, ich habe eine Diagnose oder nein, es ist Gott sei Dank noch nicht, aber ich beuge vor, damit es nicht krankhaft wird. Und auch für den Angehörigen, dass er sagt, okay, ich habe mich da jetzt nicht, der ist krank, ich kann den nicht wie einen, keine Ahnung, da, wie einen Simulanten oder Tachinierer behandeln. Damit verletze ich ihn, damit nehme ich die Krankheit auf die Schaufel und ja, das verletzt jemanden. Wenn ich mit einem armen Gips nach Hause komme, wird kein Mensch auf die Idee kommen zu sagen, okay, bitte stöde dich nicht so. Und genau das ist diese oft versteckte Botschaft, die sehr verletzt.
Zu wissen, was los ist, war für Silvi Mühringer selbst sehr erleichternd.
In dem Moment, wo ich wusste, dieser Zustand, der sich so komisch anfühlt, hat einen Namen. Das entlastet schon. Ich wusste, okay, das ist Depression, das ist eine Krankheit. Das hat ja nichts mit einer kognitiven Beeinträchtigung zu tun, sondern meistens hat das was mit den Neurotransmittern zu tun, dass irgendwelche Botenstoffe von den Neuronen nicht so weitergegeben werden, wie das im gesunden Zustand. So wie wenn ich wenn das Blutbild nicht passt, dann passt das auch nicht. Und das kann man auch gut medikamentös unterstützen, beziehungsweise wie das Leben. Leben ist ja auch nichts Lineares. Leben ist etwas mit auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und das nennt man Leben. Und für jemanden, der eine Depression durchlebt, geht das ganz heftig auf und ab und auf und ab. Und wenn man dann schon weiß, wenn ich schon weiß, das ist, meine Erkrankung heißt so und so, die fühlt sich so und so an, dann habe ich einige Fähigkeiten, also so meine Skills, was ich machen kann, zum Beispiel nur durch Warten oder ich koche mir eine Kanne Tee und zähle, wie viele Tassen sich ausgehen, irgendwelche Dinge, die man da tut. Also den Rückfall, wenn es wieder so mal bergab geht, rechtzeitig erkennen. Ein Rückfall ist ja kein Beinbruch. Ich meine, das kann man jetzt nicht vergleichen, aber ein Rückfall ist keine wahnsinnig schlimme, keine tragische Sache, weil Rückfall ist für mich etwas, das diese Welle nach unten geht. Dann gibt es unten ein Tal und die positive Nachricht dran ist, wenn man ganz unten ist, kann es nur mehr hinaufgehen. Und dann geht es wieder mal nach oben und wenn man oben ist, ja, dann fühlt man sich ja eh gut, dann kann man sagen, ja, das kann ich mir jetzt erlauben, dass es ein bisschen bergab geht. Aber so diese Zuversicht, wenn ich mir die Zuversicht vor Augen halte, dass das zum Leben gehört und dass ich es jetzt schon kann und dass, wenn es wirklich sich schlimm anfühlt, denke ich mir, jetzt geht es wieder bergab. Oder ich bin wieder in einem depressiven Loch und Augen zu und durch und durchhalten und einfach nur abwarten, es geht vorbei. Es geht vorbei.
Silvi Mühringer kann mit ihren Depressionen mittlerweile gut umgehen. Sie erkennt Warnzeichen und holt sich rechtzeitig Unterstützung. Und sie lebt sehr gerne.
Mir geht es halt sehr gut, weil im Moment ist auch kein psychischer Druck da. Ich sage aber heute, ich habe einige, mit meinem Alter kein Wunder auf körperliche Erkrankungen schon, aber lieber 3 oder 4 heftige körperliche Erkrankungen als eine seelische. Und ich bin dankbar für jeden Tag, wo die Depression sich nicht bemerkbar macht. Ich bin vor allem dankbar für sehr vieles, was ich in diesem Zusammenhang schon gelernt habe. Und dankbar dafür, dass es heute viel mehr Möglichkeiten gibt, anderen Leuten zu sagen, was das ist, wie das ist. Und zum Beispiel, dass Leute mit Depression oder mit einer psychischen Erkrankung keine Aliens sind oder keine irgendwelchen Zombies. Das findet eigentlich meistens im Kopf desjenigen statt, der gerade was hört drüber. Aber das sind Leute wie du und ich, die halt gerade da ein Problem haben.
Seit vielen Jahren engagiert sich Silvi Mühringer für Menschen mit psychischen Erkrankungen und in psychischen Krisen, vor allem in der betroffenen Vertretung und in Selbsthilfegruppen.
Selbsthilfe lebt davon, dass die Menschen alle auf Augenhöhe, jeder sitzt im gleichen Boot zu einem bestimmten Thema. Es gibt so viele verschiedene Selbsthilfe-Themen. Das kann was Medizinisches sein, das kann eine Lebenssituation sein, das kann es können auch tragischere Sachen sein, wie zum Beispiel, die mich oft erschüttern, die Eltern nach dem Tod eines Kindes, wie man das oft, dass man einfach ein gemeinsames Thema miteinander hat und sich nicht Ratschläge gibt, sondern dem anderen zuhört, wie er von sich erzählt und dadurch Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Weil die Selbsthilfe ist das, ich selber kann es machen und mir helfen. Und wenn mir die Geschichte eines anderen oder mit jemandem anderen darüber zu reden, den Anstoß gibt oder einen Weg zeigt, dann ist das auch hilfreich. Also das ist eine ganz niederschwellige Sache für die seelische Gesundheit, heißt es auch für Menschen, die da muss man nicht psychisch krank sein, sondern der zum Beispiel sagt, ich habe eine belastende Situation oder ich weiß nicht, wie ich da weiter soll, um psychisch gesund zu bleiben, um das Abdriften in eine Depression zu verhindern, zum Beispiel, also auch dafür ist die Selbsthilfe gut.
Sich Unterstützung zu holen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Selbstverantwortung. Krisen und Depressionen betreffen viele Menschen und es gibt großartige Angebote, die gut helfen. Wie Silvi Mühringer gesagt hat, wenn das Blutbild nicht stimmt, nimmt man Medikamente. Wenn man sich den Fuß verletzt, nimmt man eine Krücke. Nicht anders ist es, wenn man eine Depression hat. Auch da gibt es Krücken im übertragenen Sinn. Erste Anlaufstellen haben wir auf radioklassik.at verlinkt. Rund um die Uhr, anonym und kostenlos, können Sie mit der Telefonseelsorge sprechen. Unter der Nummer 142. Und wenn Sie jemanden kennen, der sich zurückzieht, unnahbar wirkt und verzweifelt, dann fragen Sie nach und bleiben Sie dran. Wenn jemand wie mein Nachbar Bernhard an unserem Haus vorbeigeht, dann machen wir das Fenster auf und fangen wir an zu reden. Und erzählen wir Geschichten wie die von Silvi Mühringer weiter, weil es ganz wichtig ist zu hören, es gibt Wege aus jeder Krise. Und niemand muss diesen Weg alleine gehen. Es gibt Unterstützung. Und es gibt viele gute Gründe, um zu leben.
Mir würden 1.000 oder 10.000 Gründe einfallen, warum man am Leben bleiben soll. Das Wichtigste ist, weil jeder mindestens ein bis zwei Menschen hat, die ihn lieben und die nicht mehr gut weiterleben könnten, wenn du dir das Leben nimmst, wenn du Suizid begehst. Und zwar nicht nur, dass diese Menschen nur ein paar Jahre lang darunter leiden, die kriegen das ihr ganzes Leben nicht mehr auf die Reihe. Und diesen Schmerz und diese Wunde, die heilt ein ganzes Leben lang nicht mehr. Aber ich bin so froh, am Leben zu sein. Weil vor allem, egal wie alt man schon ist, man weiß ja nicht, wie viel das Leben noch für einen bereithält. Und ich werde manchmal sogar von meinem Facharzt, zu dem ich immer noch regelmäßig gehe, einfach nur zum Kontrolle haben, zum Psychiater. Ich werde also alle 2-3 Jahre mal von ihm gefragt, wie das mit Suizidgedanken ausschaut. Und habe ihm gesagt, so, ich bin jetzt noch nicht 70. Ich habe vor, mindestens 93 zu werden, weil ich noch das und das und das und so viele Sachen noch erleben möchte. Noch Fragen? Nein. Und vor allem, das weiß ja kein Mensch, was noch alles im Leben für ihn bereithält. Und das Allerwichtigste, was man sich vor Augen halten muss, ist, man hat nur ein Leben, ein einziges. Und wenn man da einmal die falsche Entscheidung trifft, und ich sage ganz bewusst, es ist eine falsche Entscheidung, sich gegen das eigene Leben zu entscheiden. Es gibt keine zweite Chance auf dein Leben.
Passionswege.
Sie hörten eine Sendung von Monika Fischer. Anlaufstellen für Menschen in Krisen haben wir auf radioklassik.at verlinkt, im Podcast-Bereich unter der Rubrik Passionswege.